Medienpräsenz und überhaupt sichtbar zu werden, das ist gar nicht so easy und da brauchen wir immer mal ein paar Tipps und Tricks und Kniffe. Und da hat sich einfach die liebe Maike spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deinem Host Dr. Juliane Boll. Wie du vielleicht gerade gehört hast, es gab eine Namensänderung. Yes, von Med in Business jetzt zu Juliane Boll. Es hat sich schon viele, viele, viele Wochen und Monate, ehrlich gesagt, angekündigt, dass es diese Namensänderung geben wird. Es hat allerdings von meiner Seite einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich diesen Schritt gegangen bin. Und jetzt ist es soweit. Ich gehe mit meinem kompletten Namen raus, weil sich ganz, ganz viel geändert hat. Und wenn du hier bei dem Podcast schon seit 3 Jahren dabei bist, dann weißt du, wie viele verschiedene Themen ich mittlerweile einfach abdecke. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du finanziell frei werden möchtest, indem du passives Einkommen generierst, entweder indem du richtig smart investierst oder dir dein eigenes Business aufbaust. Und da hat es einfach nicht mehr so gepasst, Med in Business, weil es viele verwirrt hat, ist es jetzt nur für alle im Gesundheitsbereich oder was hat es mit diesem Annahmen auf sich? Und jetzt wird es klarer, es kommt von mir. Yes, ich bin Ärztin, das bleibe ich auch weiterhin. Nichtsdestotrotz, du musst es nicht sein und es haben mich ganz viele wunderbare Menschen auch mittlerweile in meiner Welt entdeckt, die aus ganz anderen Bereichen kommen, angestellt, selbstständig und das decke ich jetzt als komplette Dr. Juliane Boll ab und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier zurück in eine neue Podcast-Folge gekommen bist mit einem wundervollen Gast und zwar der lieben Maike Burg von Satzgestalt. Diesen Podcast wollte ich schon mit Maike machen. Ich glaube, seit einem halben Jahr sind wir da schon dran oder noch länger. Auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft, einen Termin zu finden. Und ich bin ultra dankbar und ultra glücklich, weil alle meine CEOs, die bei Goldrichtig Gründen dabei sind, wissen es auch. So eine Medienpräsenz und überhaupt sichtbar zu werden, das ist gar nicht so easy und da brauchen wir immer mal ein paar Tipps und Tricks und Kniffe. Und da hat sich einfach die liebe Maike spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung. Und gerade mit KI merken wir das auch im heutigen Leben. Es wird immer, immer wichtiger, auch im Internet präsent zu sein und super gut ausgespielt zu werden, beziehungsweise überhaupt gefunden zu werden, weil es sind so viele Menschen da draußen und wir dürfen uns nach ganz, ganz vorne stellen. Und wie wir das machen über die Suchmaschinenoptimierung, kurz abgekürzt SEO, das wird uns Maike heute ein bisschen näher bringen und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal und stell dich doch mal kurz selber vor, wie kam es zur Satzgestalt? Was hat dich dazu bewogen und vor allen Dingen auch mal so ganz Mini-Ausschnitt in dein Leben, weil ich finde es super spannend, dass du dich darauf auch spezialisiert hast und dann sagst, okay, alles andere, ich bin Experte da drin, alles andere blende ich mal so ein bisschen aus.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Da muss ich so ein bisschen in der Erinnerungskiste in meinem Kopf nochmal graben, weil ich bin jetzt doch schon 7, 8 Jahre selbstständig mit dem Thema SEO. Und ich komme ursprünglich aus der Architektur, also schon so ein bisschen anderes Feld. Und dann war ich aber im Fachjournalismus. Und da hat natürlich auch das Thema SEO eine Rolle gespielt, weil die Medien hatten da schon so den Wechsel zwischen nur Print zu dann auch Online-Auftritten. Und da war ich halt so die Jüngste im Team und dann hieß es, ja, komm, kümmere dich mal so um SEO, mach du mal. Und dann habe ich mich da schon so ein bisschen reingefuchst, aber es war doch schon doch noch ein bisschen stiefmütterlich, würde ich mal sagen. Und dann kam eigentlich aus einem ganz, ganz anderen Hintergrund so ein Wechsel bei mir. Da habe ich einfach sehr viele Dinge hinterfragt, als ich angestellt war. Da kamen mir einfach viele Dinge so ein bisschen sinnfrei vor, wie man als angestellte Person geführt wird, aber auch, dass sich dann so der Lebensmittelpunkt immer an einem Ort abspielen muss. Und ich war so freiheitsliebend, dass ich dachte, Mensch, wir sind doch digital, wir können doch eigentlich von überall aus arbeiten. Ja, und solche Jobs gab es da noch nicht, so Remote-Jobs. Und dann habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und Ja, und dann hatte ich tatsächlich so ein Problem, was vielleicht viele auch haben, die hier zuschauen und zuhören. Also mich kannte ja niemand, ne? Und ich habe dann nach Aufträgen gesucht und hatte so das Problem, dass ich mich immer wieder neu beweisen musste. Also oft wurde gefragt, kannst du mal so einen Probetext für uns schreiben? Also kostenlos quasi. Und wenn man damit die ganze Zeit beschäftigt ist, ja, wie verdient man dann Geld? Und da habe ich gemerkt, es macht mehr Sinn, eine Marke aufzubauen, damit die Leute mich kennen und mich anfragen, weil dann bin ich in einer ganz anderen Position von Anfang an. Ja, und daraus habe ich dann die Marke Satzgestalt gegründet. Warum nicht Maike Burg, ist vielleicht noch die Frage. Ich glaube, damals wollte ich noch nicht so eine Personenmarke sein, sondern eher so als Marke auftreten. Da habe ich auch den Teil vom Marketing, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, was so dieses Persönliche angeht, wo dann doch viele Leute eher damit resonieren, wenn man sich als Person zeigt. Ja, here we are.
Genau, ja, super spannend auf jeden Fall auch. Und du hast jetzt einen Satz oder ein Wort genannt, was mir auch direkt gezeigt hat, du gehörst hier in diesem Podcast und zwar freiheitsliebend. Und mein Kurs, einer meiner Signature-Programme Individuell investieren ist für Freiheitsliebende, eben für alle die Menschen, die flexibel arbeiten wollen und die auch flexibel Einkommen generieren möchten, ohne eben externe Faktoren. Und genauso wie du gesagt hast, ne, dieses Angestellten-Dasein. Es wird immer nach außen hin so als das Nonplusultra und super sichere dargestellt, aber das ist es eigentlich gar nicht unbedingt und viele sind da leider sehr, sehr unglücklich drin, weshalb eben ganz viele zu mir zu Individuell investieren kommen und sagen, hey, ich würde gerne mindestens Teilzeit arbeiten, mehr Zeit mit der Familie verbringen können und da schauen wir dann eben, wie das möglich ist, indem passives Einkommen über ETFs und Krypto auch einfach mit reinkommt. Aber was ich so spannend finde, was du ja jetzt auch gerade angesprochen hast, ne, mit dieser Personenmarke, gerade auch am Anfang von dieser Podcast-Folge nochmal klar gemacht, ne, es ist auch für mich ganz so easy gewesen, mit meinem Namen rauszugehen als Personenmarke und es ist letztendlich aber das, was die Menschen bei mir buchen und was die Menschen anzieht und immer wieder sagen, hey, Julie, du bist so inspirierend mit deinem Weg, weil was ich auch cool finde, ist, du bist Architektin und bist jetzt eine Stadtgestalt hier, ne? Und mit SEO-Optimierung. Ich bin Ärztin und bin letztendlich jetzt auch mit der Weiterbildung zur zertifizierten Gründungsberaterin, aber eben auch im Investieren und an der Börse und im Finanzbereich unterwegs. Also da kommen einfach, clashen ganz viele verschiedene Welten zusammen, aber was es gleichzeitig auch zeigt, es ist möglich. Und das ist so wunderschön. Und wenn wir jetzt nochmal in diesen Weg reingehen, den du gesagt hast und den ich natürlich auch durchgegangen bin und den ganz viele GründerInnen auch durchgehen von, hey, ich muss irgendwie sichtbar werden und ich muss mich irgendwie zeigen. Und wie bist du dann auf die Suchmaschinenoptimierung gekommen? Warum dann gerade SEO? Weil die Sichtbarkeit kann auch ein Podcast sein, die Sichtbarkeit kann auch auf Social Media mit Instagram, TikTok, LinkedIn sein. Warum hast du dich für SEO entschieden?
Also so ein Stück weit schon, weil ich da Berührungspunkte als Angestellte auch hatte. Ich habe dann auch eine journalistische Ausbildung gemacht und habe dann Weiterbildung gemacht zu Printmedien und Online-Medien. Und da ging es halt sehr stark um Texte, nicht um Social-Media-Kanäle. Und da habe ich eben schon sehr viel, ja, gelernt über die Unterschiede zwischen Print und Online. Und dann habe ich aber mir Online-Texte angeguckt und habe gemerkt, viele Printmedien übertragen einfach das, was sie geschrieben haben auf gedrucktem Papier, dann ins Internet. Aber das Internet funktioniert ganz anders. Und da habe ich irgendwie eine Marktlücke gesehen. Und dann wurde ich eben auch als Freelancerin immer wieder gefragt, ob ich die Texte, die ich jetzt für deren Websites schreibe, gleich Suchmaschinen optimieren kann. Und ich hatte da so Vorgaben bekommen, wie man das macht. Und es waren aber immer so die gleichen Vorgehensweisen, wo ich so dachte, okay, aber wenn das jetzt alle machen, wer rankt denn dann, ne? Also es kann nicht sein, dass alle das gleich machen und alle gleich erfolgreich sind, weil es gibt halt einen Platz 1 und einen Platz 2 und einen Platz 3. Und dann habe ich so ein bisschen hinter diesen Vorhang geblickt. Also es hat sich eher so aus meinem Beruf raus oder aus den Anfragen, die ich bekommen habe, ergeben, als dass es jetzt eine bewusste Wahl war zwischen verschiedenen Marketingkanälen, die es optional gibt. Ja, also da stand gar kein anderer Marketingkanal sozusagen zur Verfügung in dem Moment.
Und als du dann so hinter den Vorhang geblickt hast, was hast du da gesehen? Was kannst du vielleicht auch so für Tipps mitgeben, wenn jemand jetzt wirklich seine eigene Website aufsetzt, ne? Also gerade bei Goldrichtig Gründen sind es ja einfach meine CEOs, die echt noch starten, wo ich ja auch immer sage, Leute, ihr braucht am Anfang keine Website, wenn euch das überfordert, nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt auch mit Social Media anfangen, ne? Und euch erstmal eine Community aufbauen, eure Personenmarke etablieren und dann auch einfach dahinterher eine Website packen. Also es ist gar nicht unbedingt notwendig, damit anzufangen. Aber viele wollen das eben auch so ein bisschen als digitale Visitenkarte, wie ich es gerne auch nenne. Und wenn du dann jetzt so vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was man so hinter diesem Vorhang alles findet und was sich da für eine neue Welt auftut, wenn man in die Suchmaschinenoptimierung reingeht.
Okay, ich würde es mal in zwei Teile gliedern, weil du hast schon ein paar Dinge angesprochen. Die Visitenkarte oder der Social Media Kanal. Ich glaube, da ist erstmal wichtig, was ist das Ziel? Was möchte ich jetzt kurzfristig erreichen? Was möchte ich langfristig erreichen? Da kann natürlich ein Social Media Kanal auch erstmal ausreichen, um einfach zu testen. Gibt es da einen Markt? Kann ich da eine Community aufbauen? Finde ich da eine passende Zielgruppe? Oder wenn man sagt, ich möchte jetzt unbedingt eine Website, dann kann man auch erstmal mit einem One-Pager starten, also einfach nur eine Seite. Das ist jetzt nichts für SEO, ne? So nur eine Seite, das bringt dir SEO-technisch nichts, ist aber einfach mal ein Startpunkt, wenn du sagst, ich möchte einfach so eine Adresse im Internet haben, wie du gesagt hast, so eine Visitenkarte haben. Wenn man dann jetzt sagt, okay, ich möchte über Google gefunden werden von Menschen, die potenziell Kundschaft sind, dann haben wir ein anderes Ziel und dann geht es um ein bisschen komplexere Fragen. Das wäre mal so der eine Punkt, also die Zielsetzung. Der andere Teil, so wenn man jetzt hinter den Vorhang blickt, dann man spricht ja oft über Keywords und wie man Keywords auf der Seite platziert. Ja, ist berechtigt, ist auch ein Teil von Suchmaschinenoptimierung, aber die Kern Frage, die ich mit meinen Website-Inhalten, mit meinem Content beantworten muss, ist, was steckt hinter der Suchanfrage? Also wenn jemand den und oder den Suchbegriff bei Google eingibt, wo steht die Person? Also es gibt ja eine Kundenreise, die wird auch abgebildet über eine Keyword-Suche. Wenn jemand zum Beispiel schon nach Freelancern sucht oder nach einer Beratung sucht oder nach einem Coach sucht, ist die Person weiter, als wenn die Person vielleicht irgendwie eine Definition googelt. Ja, da haben wir einfach so einen, auch einen klassischen Funnel, wie wir es kennen, wenn wir Marketing machen und Funnelaufbau machen. Genauso ist es eben auch bei der Suche bei Google. Da gibt es einfach verschiedene Stufen, wo die Person gerade herkommt. Und das muss ich verstehen, das muss ich herausfinden. Und daraufgehend muss ich meine Seiten erstellen und die Frage gegebenenfalls beantworten, die mein User, meine Userin hat. Das ist so einer der Kernaspekte, der ein riesen Gamechanger für meine SEO-Strategie war und was einfach jetzt auch bis heute funktioniert. Also seit vielen, vielen Jahren, weil man ja auch immer sagt, ja, der Algorithmus ist so ein bisschen wankelmütig, ändert sich immer wieder. Aber im Kern bleibt halt dieser Fokus für Google immer gleich, dass wir die Nutzer und Nutzerinnen zufriedenstellen, damit Google eben auch immer wieder Leute hat, die Google als Suchmaschine aufrufen und nicht woanders hin abwandern. Also ein schöner Nebeneffekt von eigentlich einem Businessmodell, von einem Konzern, von so einem Platzhirsch am Markt. Ja, Google macht das natürlich nicht, um uns dann einen Gefallen zu tun, sondern um selber relevant zu sein. Und der Nebeneffekt ist, dass wir Content erstellen müssen, der Nutzer und Nutzerin zufriedenstellt.
Und das ist, glaube ich, auch ein klarer Aspekt, den jetzt alle sich und den du dir angucken und nochmal anhören darfst, wenn du jetzt zuhörst. Und wirklich, den will ich nochmal unterstreichen. Es geht tatsächlich bei allen Plattformen, sei es Social Media, Instagram, TikTok, sei es Google, YouTube, immer darum, dass die Menschen
die auf die diese jeweilige Plattform benutzt haben, so lange wie möglich auf der Plattform sind. Ja, das ist das Hauptziel von allen. Ja, und das heißt natürlich, je länger sie mit deinem Content beschäftigt sind, desto eher wird der Algorithmus den nächsten Content oder den gleichen von dir ausspielen, weil du die NutzerInnen maximal beschäftigst und damit mehr Werbeplattformen generierst für diese Plattform. Das ist eigentlich der Hintergrund, den du dir immer wieder klar machen darfst, aus meiner Sicht, und auch wirklich verinnerlichen. Ja, du kannst gepusht werden, aber es geht eben darum, dass die Menschen maximal mit deinem Content irgendwie in irgendeiner Weise interagieren und happy sind. Und dieses Happy machen können wir natürlich auch über unsere Webseite. Und da kommt jetzt der Knackpunkt aus meiner Sicht. Du hast jetzt schon unterschieden in eine Seite und dann Suchmaschinenoptimierung. Und um Fragen zu beantworten, die eventuell die Menschen haben könnten und bei Google anfragen
Eingeben.
könnten und du sie dann beantwortest, ist es ja, wenn ich jetzt das mal zugespitzt sage, wirklich nur möglich über einen Blog. Ja, dass man über Blogbeiträge dann spezifische Fragen jeweils beantwortet, entweder indem man es als Blogbeitrag nochmal komplett aufdröselt oder weil man dann seinen Podcast verlinkt, jetzt ich zum Beispiel in dem Falle, und sage, hier, hör dir diese Podcast-Folge an, so ein paar Stichpunkte rausnehme und das dann als Mini-Blogbeitrag mache. Oder siehst du da eine andere Variante oder ist es die? Und wenn es die ist, was kann ich da dann mit so einem Blog, den ich starte auf meiner Website, noch optimieren?
Also ein Blog ist natürlich, wie du schon sagst, ein großer Hebel, gerade jetzt so, würde ich mal sagen, für deine Zielgruppe, für meine Zielgruppe. Es gibt natürlich auch andere Branchen, wo nochmal andere Dinge relevant sind. Was auch funktionieren kann, ist, dass man zum Beispiel eine Startseite oder eine andere Unterseite lokal optimiert. Das bedeutet, dass man mit einer bestimmten Dienstleistung an einem bestimmten Ort gefunden wird. Also das italienische Restaurant in Hamburg oder die Zahnärztin in Frankfurt oder so. Und natürlich auch andere Themen, die irgendeinen lokalen Bezug haben. Das kann gut funktionieren. Es kann auch vereinzelt mal sein, dass man Keywords findet. Also man braucht immer eine Keyword-Recherche dafür, die auch schon irgendwie einen Bezug haben zu einem Angebot. Also klassischerweise gibt es das natürlich viel bei Online-Shops, bei Online-Produkten. Die werden direkt eingegeben bei Google. Da ist halt schon eine Kaufintention da. Da ist dann der Weg auch kürzer bis zum Kauf. Da braucht man nicht so viele Kontaktpunkte wie jetzt vielleicht bei so Marketing-Themen beispielsweise oder wie bei deinem Thema. Von daher kommt es ein bisschen so auch auf die Branche und auf das Thema an. Aber in vielen Fällen ja ist der Blog auf jeden Fall ein großer Hebel, um Traffic auf die Seite zu bekommen, um erstmal auf sich aufmerksam zu machen. Und ab da muss man dann natürlich gucken, wie geht's weiter, ne? Also bringt mir ja auch nichts, wenn die Leute nur meinen Blogartikel lesen. Vielleicht wäre der nächste Schritt, ein Erstgespräch zu vereinbaren oder sich zum Newsletter einzutragen. Da kann man dann auch so Call to Actions in einem Blogbeitrag zum Beispiel platzieren.
Und wenn jetzt so ein Call to Action platziert wird, was würdest du da sagen, ist smart? Eher mitten im Blogbeitrag, am Ende? Dann habe ich das auch schon mal gesehen. Dann gibt es so eine Leiste, die rechts ist, wo man Call to Action packt, oder überall. Was ist da deine Empfehlung?
Also wie laut das ist in Anführungszeichen, also ne, wie häufig das vorkommt, wie prominent es vorkommt, das kommt auch so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Das sind ja manche eher so ein bisschen, sage ich mal, fühlen sich durch lauteres Marketing eher angesprochen, andere eher durch zurückhaltenderes, empathischeres, ruhigeres Marketing. Das wäre so ein Aspekt, den man, glaube ich, mal so mitdenken muss. Und dann empfiehlt es sich, so Pi mal Daumen im ersten Drittel vom Blogartikel so ein Call to Action zu platzieren. Aber Blogartikel können ja auch unterschiedlich lang sein. Von daher ist es so ein bisschen eine Pi mal Daumen Angabe. Ich würde schauen, dass man erst ein bisschen Mehrwert gibt, ja, dann hat man schon so ein bisschen von sich überzeugt, aber dass jetzt die Person auch nicht ewig lange scrollen muss, um dann, weil vielleicht springt die Person wieder ab. Genau, daher lieber ein bisschen früher, aber jetzt auch nicht so penetrant früh, so wäre jetzt meine Vorgehensweise, aber wie gesagt, ja, kann auch andere Zielgruppen können sich auch durch eine schnelleren Call to Action oder auch durch Pop-ups beispielsweise angesprochen fühlen. Auch das ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen.
Und du hast jetzt schon das magische Wort eigentlich genannt, und zwar die Keywords, ne? Und das ist immer so, das merke ich auch bei meinen Kundinnen immer wieder, die dann sagen, ja, wie kriege ich denn jetzt so ein Keyword raus? Und dann gehen wir in Keyword-Recherche rein. Vielleicht kannst du da ein, zwei Tipps oder Tools vielleicht auch mitbringen, was smart ist für die Keyword-Recherche, sodass wirklich auch klar wird, hey, das ist relevant für mein Thema, das ist auch smart, das mit einzubinden, damit ich einfach bei SEO besser ranke.
Also genau, man braucht auf jeden Fall eine Keyword-Recherche, weil nur dann hat man wirklich Daten vorliegen, was im Internet gesucht wird. Wenn du jetzt einen Blogartikel erstellst, nicht auf Basis von einer Keyword-Recherche, dann kann das halt einfach sein, dass kein Thema ist, was gesucht wird und du steckst ja Zeit in den Content rein. Also würde ich, so gut es geht, vermeiden, außer es hat dann irgendwie noch auf der Kundenreise für deine potenziellen Kunden und Kundinnen einen Mehrwert, wo du weißt, okay, das sind jetzt, ist jetzt irgendein Mythos oder sowas, beispielsweise. Dann aus der SEO-Perspektive ist es natürlich besser, du hast mehr Inhalte, die auch gesucht werden, weil dann hast du natürlich mehr Türen, die du zu deiner Website öffnest, also mehr potenzielle Kunden und Kundinnen, die dich über Google finden. Von daher würde ich da eher den Fokus auf jeden Fall drauflegen. Und ich empfehle immer zum Start den Keyword Finder von Mangools. Das ist ein relativ einfach anwendbares Tool, intuitiv, nicht so super komplex. Da kann man einfach einen Begriff eingeben und Land und Sprache auswählen. Dann bekommt man schon die Suchvolumen angezeigt. Was das Suchvolumen ist, was die anderen Werte sind, hat man auch schnell gegoogelt. Also glaube ich, wird jetzt vielleicht zu ausführlich, wenn wir da noch reingehen. Ist ein super einfaches Tool für den Start und hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was es kann. Und dann gibt es natürlich auch nach oben hin von den Preisen her gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich würde mit dem Keyword Finder starten, genau.
Und dann würde ich direkt auch nochmal anschließen. Es geht ja jetzt hauptsächlich tatsächlich um Google. Die meisten googeln ja einfach, ne? Und suchen sich darüber dann die Webseiten. Und dann würde ich aber trotzdem gerne nochmal die Frage stellen, im Sinne von, weil wir sind jetzt im Podcast und ich zum Beispiel ganz strategisch auch YouTube mit nutze, weil dort natürlich die genau das Gleiche auch Suchmaschinen optimiert, den im Titel das Ganze angegeben werden kann. Und ich finde persönlich darüber fast noch schneller die Analyse stattfinden kann als über den Blog, weil ich habe das Gefühl zumindest, es ist nicht ganz so viel Traffic vorhanden, es ist nicht ganz so viel Konkurrenz da, es gibt noch nicht so viel wie jetzt zum Beispiel Blogartikel und ich habe auch das Gefühl, die Menschen kommen immer mehr weg vom Lesen hin zu, ich möchte gerne Videos und eher das als sprachlicher und Videoform zu sehen. Hast du da irgendwie einen Trend, wo du auch das mitbekommen hast oder wo du sagst, nee, eigentlich funktionieren Blogartikel immer noch exakt genauso wie vor 100 Jahren, als es noch keine gab?
Ob sie jetzt exakt so funktionieren? Also wir haben da jetzt ein bisschen auch Änderungen, die in nächster Zeit eventuell kommen durch Google SGE. Das ist so eine eigene KI-Integration von Google. Das heißt, das Suchverhalten wird sich da wahrscheinlich noch mal verändern. Aber an dem Punkt sind wir jetzt gerade noch nicht, weil es in Deutschland noch nicht ausgerollt ist. Grundsätzlich, statistisch gesehen, steigen die Suchanfragen. Also es gibt Billionen von Suchanfragen. Das heißt, Website-Content ist immer noch relevant. Website-Content kann natürlich Text sein, können auch Videos sein, wobei überwiegend sieht man schon eher Text. Es gab ja auch eine Zeit lang diese Vlogs, das ist aber irgendwann wieder verschwunden. Und ich glaube, wir haben als Nutzer und Nutzerinnen einfach eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn wir zu Google gehen, was eingeben, dann erwarten wir zum Beispiel, wenn wir ein Produkt eingeben, Bilder und Produktbeschreibungen. Wenn wir einen einzelnen Begriff eingeben, dann erwarten wir beispielsweise eine Definition oder einen Schritteplan oder sowas. Wenn wir zu YouTube gehen, dann erwarten wir Videocontent. Also das ist schwer jetzt so miteinander zu vergleichen. Ich habe jetzt auch keine Statistik greifbar, ob Videocontent beliebter ist. Ich kann aber sagen, dass die Suchanfragen auch trotz jetzt KI weiterhin steigen und im billionenfachen Bereich liegen. Also es wird sehr, sehr viel gegoogelt, was dann eben auf Website-Content führt. Vielleicht ein Fakt, der noch spannend dazu ist, Google und YouTube gehören ja zusammen. Das heißt, man kann das auch ganz gut miteinander verknüpfen, dass man vielleicht zum Beispiel eine Keyword-Recherche macht und dann macht man einen Blogartikel zu einem Thema und nimmt das auch in so kleineren Einheiten in Videos auf, mit vielleicht auch Cliffhangern. Und dann hat man schon eine ganz schöne Content-Strategie. Ist jetzt nur mal eine Idee. Ich bin ja keine YouTube-Expertin. Aber bei Google sieht man ja auch, dass teilweise YouTube rankt. Dann geht man aber zu YouTube und ist nicht mehr bei Google und ist auch nicht auf Websites. Das heißt, da hat der User oder die Userin einfach auch die Auswahl. Gucke ich mir jetzt dazu eher ein Video an oder lese ich mir dazu eher eine Beschreibung durch? Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich mal so nach so einer Schritteanleitung, wie ich was installiere und technisch miteinander verknüpfe, gesucht. Und da fand ich ein Video jetzt sehr, sehr mühsam, mir anzuschauen. Und mit den Screenshots und kleinen Texten aufbereitet, zack, 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 habe ich das umgesetzt. Ne? Dann gibt es aber Themen, vielleicht so politische Themen, da schaue ich mir eher ein YouTube-Video an, weil mich da Meinungen interessieren, weil ich da interessant finde, wie die Menschen miteinander debattieren. Ich glaube, ja, da gibt es einfach sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, auch woher ich als Nutzer oder Nutzerin komme.
Ja, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst, dass es auch abhängig sein kann einfach vom Thema. Und ich habe tatsächlich auch mal eine Umfrage gemacht in meiner Community, weil ich das nämlich genau so mache. Ich hatte ganz, ganz viele Jahre meinen Podcast eben bei YouTube und da wurde er auch super gut ausgespielt und auch sehr gerne gehört. Und ehrlich gesagt hat er auch gut gerankt bei Google schon. Also das ist schon spannend, auch da mitzubekommen, welche Keywords eben gut funktionieren. Und dann habe ich es tatsächlich jetzt seit diesem Jahr auch integriert, dass ich aus den Podcast-Formaten auch einen Blogartikel mache, weil ich eben nachgefragt habe in der Community und ganz klar wurde, die meisten hören zwar lieber und gucken sich lieber das Video an, aber es gibt trotzdem ein paar, die lieber lesen. Und ich habe das Material sowieso und dementsprechend gibt es jetzt immer passend auch zur Podcast-Folge auch entsprechend den Blogartikel. Also falls du es noch nicht wusstest und jetzt dir denkst, oh Jübi, ich kann es auch lesen. Ja, du kannst es auch lesen. Du kannst entsprechend natürlich also in meinen Blog gehen. Ich packe dir das auch nochmal in die Shownotes rein und verlinke dir das. Und dann bilde ich einfach alles ab. Und ich denke, das ist total smart, wie du gerade gesagt hast. Wir haben den Content sowieso und dadurch können wir es uns einfach machen und für die KundInnen die beste Experience einfach schaffen. Mhm. Und das, was der Kunde sich raussucht und am liebsten hat, kann er oder sie sich eben raussuchen.
Ja, mir fällt auch gerade noch ein Beispiel dazu ein. Ich bereite gerade einen Blogartikel vor, den ich auch als Podcast-Folge aufnehme, gerade zu dieser KI-Integration von Google, Google SGE. Und da kann ich viel, also kann ich im Podcast erklären, aber im Blog werde ich auch Screenshots zeigen und Beispiele zeigen. Und daher, ja, ist es dann wahrscheinlich noch mal einleuchtender vielleicht oder leichter verständlich für die Zuhörer und LeserInnen, wenn man das dann nochmal auf dem Blog anschaut, dass man da nochmal die Beispiele hat.
Ja, deswegen verlinke ich oder sage das auch manchmal dann einfach im Podcast an, hey, hier, es wäre smart aus meiner Sicht, das bei YouTube sich anzugucken, weil so das entsprechende Bild dazu.
Genau, zum Beispiel auch das, ne? Und manche Dinge sind auch beim Sprechen greifbarer oder leichter erklärt als geschrieben. Oder man im Blog wiederholt man sich ja vielleicht nicht tausendfach und sagt, schreibt es dann nochmal anders. Und wenn dann eine Formulierung vielleicht nicht so verständlich ist, dann ist es schwer, das zu korrigieren. Oder du kannst es natürlich korrigieren, aber wenn du es nicht weißt, dass es für deine Leser und Leserinnen nicht verständlich ist, ja, da hast du dann halt deinen Text. Und auf der anderen Seite im Podcast merke ich dann schon, wenn ich es ausspreche, so, okay, warte, ich muss noch mal einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Ich erkläre es noch mal so. Und dann gibt es einfach mehr Nuancen und mehr Möglichkeiten, den Sachverhalt zu verstehen beispielsweise. So sehe ich eben bei diesen ganzen verschiedenen Medien verschiedene Vor- und Nachteile.
Ich werde auf jeden Fall auch Maikes Blog natürlich und auch Podcast verlinken in den Shownotes. Also geh da ruhig mal rein. Wenn Maike bis dahin schon das angesprochene neue Blogartikel, Podcast über Google SGE dann entsprechend fertig hat, verlinke ich das auch sehr gerne. Ansonsten musst du dich noch ein bisschen gedulden. Hängt davon ab natürlich, wie lange Maike dann auch das erstmal noch vorbereitet. Und ich habe ja am Anfang schon so ein bisschen Einblicke gegeben und schon ein Hinweis gegeben, was ich sehr spannend finde, einfach auch bei dir, Maike, rund um Social Media, dass du einfach gesagt hast für dich, hey, ich bin Expertin für SEO. Ich werde also optimal über meine Website gefunden und über meinen Blogartikel und über meinen Podcast nach mir die Sinnflut, whatever, was mit diesen ganzen Social-Media-Plattformen da draußen passiert, die können mich mal alle. Wie kam dieser Schritt, dass du gesagt hast, ich habe da keine Lust mehr drauf oder ich brauche es nicht oder ich kann die Kundenanfragen nicht mehr sowieso abarbeiten. Je nachdem, was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich gehe aus Social Media raus?
Wow, ja, das war ein ganz schöner Prozess tatsächlich. Und naja, ich habe ja auch ganz schön Zeit in den Aufbau von meinem Instagram-Kanal investiert. Und das ist dann schon auch so, dass das Ego sagt dann halt, das kannst du nicht machen, weil da hast du jetzt schon so viel reingesteckt und so. Und dann, wenn du da weg bist, dann kommen andere. Und dann, ja, irgendwie war immer mein Ziel, da so den größten Kanal in meinem Bereich zu haben, innerhalb von meiner Zielgruppe. Ich habe dann ehrlich gesagt auch nie verglichen, ob das wirklich so ist, aber dieser Gedanke hat dann noch so ein bisschen so an mir geknabbert. Trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, dass ich auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss aktuell. Da war sicherlich auch so dieser Startpunkt mit ChatGPT, als das rauskam, auf jeden Fall auch mit noch ein Faktor, der zusätzlich Aufmerksamkeit von mir gebraucht hat. Und ich habe schon gemerkt, mein Tag ist schon relativ voll, meine Woche ist schon relativ voll. Eigentlich möchte ich gern Stunden reduzieren. Und jetzt kommt eigentlich ja nochmal so ein großes Thema dazu, wo man ja schon am Ball bleiben muss und auch möchte. Also es ist irgendwo auch eine Bereicherung, aber dann eben trotzdem zu viel. Und naja, dann war ich mit Freunden wandern und eine hat erzählt, dass sie einfach von Instagram komplett weg ist. Für sie war das nicht irgendwie wirtschaftlich relevant oder hatte keinen Businessbezug, aber das hat so gearbeitet in meinem Kopf. Und dann dachte ich, ach, ich probiere das jetzt mal eine Woche. Ja, ein Jahr später, ich glaube, es ist jetzt so ein Jahr her, es war im September, war ich nicht mehr zurück auf der Plattform. Und ein Punkt für mich war auch, ich möchte privat nicht mehr konsumieren. Ich möchte meine Lebenszeit nicht auf Social Media verbringen, also auch gar nicht. Und ja, ich bin privat gar nicht mehr zurück gewesen. Ich habe businesstechnisch dann mal reingeschaut, ob nicht doch noch irgendeine ganz wichtige Anfrage oder sowas reinkam. Aber es ist auch ein Autoresponder drin. Und ja, schwer zu sagen. Also es war, glaube ich, so ein bisschen die Sehnsucht nach weniger Hintergrundrauschen, nach weniger, was irgendwie immer rumschwirrt und auch noch erledigt werden muss Und ich hatte auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass mein Tag von Social Media durchgetaktet war. Wann nehme ich die erste Story auf, damit ich an dem Tag auch präsent bin? Oder wenn ich dann mal raus bin zum Spazieren. Ich habe hier direkt die Isar vor der Haustür, einen Fluss hier in München. Und es ist so wunderschön. Aber immer, wenn ich dann rausgegangen bin, hatte ich auch das Gefühl, mache ich da jetzt eine Story? Poste ich da ein schönes Bild? Weil ist ja wunderschön. Aber es ist auch schön, einfach ohne Smartphone rauszugehen und nur draußen zu sein. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man sicherlich auch in den Griff kriegen. Aber dann eben mit in der Summe mit den KI-Themen habe ich gemerkt, das wird zu viel. Und ich möchte in dem, was ich anbiete und was ich mache, möchte ich gut sein und am Ball bleiben. Und da sehe ich auch irgendwie eine Verantwortung, die ich habe. So, ja, zerreißen kann ich mich auch nicht.
Ja, mega cool. Und was ich spannend finde, ist, dass wir uns da sehr, sehr ähnlich sind. Also einfach auch so von der Ambition her. Ich weiß auch, und das ist auch mein größter Anspruch an mich selber. Und ich weiß aber auch, dass ich dem gerecht werde, dass ich einfach die besten Produkte auf den Markt rausbringe, rund ums Gründen, rund ums Investieren in ETFs und Kryptowährungen. Und meine Kundinnen sind immer Prio Nummer eins. Ne? Und auch meine CEOs gerade beim Gründen und im Business fragen mich dann immer so, Julie, wie machst du das noch mit Social Media? Es ist genauso, wie du sagst, ne? Immer wieder so ein präsentes Thema und es nimmt so viel Zeit und so viel Raum ein. Und wie kriegst du das hin? Weil ich war als digitale Nomade unterwegs. Ich hatte viele Tage auch einfach kein Internet und habe es auch sehr genossen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe kein privates Social Media. Ich konsumiere auch nicht privat Social Media. Das heißt, wenn ich da bin, dann ist es alles im Business, dann ist es alles nur fürs Business. Ich poste nur fürs Business, ich beantworte Fragen fürs Business. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein riesengroßer Aspekt, den du dir einfach klar machen darfst. Und für mich ist es ein Teil meiner Arbeit und ich mache die auch sehr, sehr gerne. Und das liegt aber auch daran, dass ich tatsächlich Social Media noch als Social ansehe. Ich habe so unglaublich viele tolle, großartige Menschen dank Instagram einfach kennenlernen dürfen.
Ich auch.
Und auch Kundinnen, die ich sonst niemals in meinem Leben erreicht hätte, hätte ich nicht Instagram gehabt. Ne? Und das ist für mich einfach immer wieder so ein Motivator auch, zu wissen, hey, das ist eine Möglichkeit. Ich hatte jetzt das Finanzfestival und beim Finanzfestival waren über 2000 Menschen live. In welchem Universum, ja, hätte ich mir vorstellen können, vor 2000 Menschen mal live irgendwas zu machen? Das ist ja ein Riesenaufwand, so ein Event irgendwie offline mal zu gestalten und 2000 Menschen dorthin zu bekommen. Und das ist einfach auch richtig, richtig schön. Und das ist, was ich mir immer wieder klar mache, dass es der Wahnsinn ist, dass es machbar ist. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Reel, ein Kurzvideo, was knapp 2 Millionen Aufrufe hat. Das sind Zahlen, die kann ich mir auf meinem Bankkonto vorstellen, aber nicht an Menschen. Ja, an Menschenmassen ist das Größte, was ich mir vorstellen kann, das Olympiastadion. Und das Olympiastadion umfasst 75.000 Menschen. Ja, und es ist ein Bruchteil, eine Mini-Variante von 2 Millionen Menschen da draußen. Und deswegen bin ich ein großer, großer Fan von Social Media, aber eben in einem ganz anderen Herangehensweise, eine ganz andere Perspektive. Und ich finde, da darf jede, die jetzt auch zuhört und jeder, der sich klar macht, okay, ich will ein Business aufbauen, ich will auch eine Personenmarke und ich möchte Menschen erreichen, die ich sonst nicht erreichen kann, dann ist Social Media einfach eine wunderschöne Möglichkeit, um auch sich als Personenmarke nochmal darzustellen, zu etablieren. Und nichtsdestotrotz finde ich es wirklich richtig, richtig stark auch zu sagen, okay, ich gehe für ein Jahr von Instagram weg. Also bei mir weiß ich, dass meine Website nicht so sehr optimiert ist wie deine. Und vorrangig tatsächlich bei mir, viele Kundinnen kommen über meinen Podcast. Ja. Und entsprechend auch über Social Media und die dann auch wirklich instantly, ich habe noch nie was von denen gehört, noch nie einen Namen gelesen, instantly buchen und dann eben auch bei mir 2, 3, 4, 5.000 Euro direkt ein Produkt kaufen und dann sagen, ja, ich weiß schon, Julie, kaufe ich, will ich, weil ich habe mich schon seit Wochen oder Monaten darauf vorbereitet und ich habe nur noch darauf gewartet, dass du jetzt diesen Link droppst und dass ich das Produkt kaufen kann, ne? Ja. Weil die mich eben schon ewig aus Podcasts und Social Media kennenlernen konnten.
Ja.
Und das ist einfach mega cool. Und da würde ich jetzt nochmal an der Stelle zum Abschluss vielleicht dir die Frage stellen, wie würdest du sagen, wenn wir jetzt SEO-Optimierung machen und die Menschen ja schon auf unsere Website damit holen und mehr Menschen auf unsere Website holen, dass dann auch diese Optimierung ist, dass sie auch bei uns bleiben und auch das Produkt natürlich unsere Dienstleistung am Ende auch nehmen, dass wir diese Persönlichkeit optimalerweise einfach auf unserer Website auch verstreuen und klar wird, hey, Julie oder Maike, that's the person I want to work with.
Ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch eine Entscheidung, wie die Kundenreise aussehen soll oder auch wie der Funnel aussehen soll. Wir hatten es ja schon mal kurz besprochen vorhin mit dem Blogbeitrag. Was könnte da der Call to Action sein? Also was ist vielleicht der kleinste erste Schritt, den jemand bereit ist, mit uns zu gehen auf Basis, ich habe gerade mal den ersten Blogartikel bei dir gelesen, das hat mich angesprochen. Okay, wir könnten da mal E-Mails austauschen oder ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, so rum ist es ja. Und dann verkauft man zum Beispiel seine Angebote über Newsletter-Marketing. Oder andere Option ist, ein unverbindliches Erstgespräch zu führen. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, wie viele Erstgespräche führe ich. Führe ich die mit den passenden Menschen? Kann ich vielleicht noch einen Fragebogen vorab machen, um zu checken? Starten wir so auf dem gleichen Punkt? Und können wir potenziell zusammenarbeiten? Na, das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Und man braucht für Websites natürlich auch Copywriting. Ne? Also man hat Seiten wie Blogartikel beispielsweise, die sind Ranking-relevant und dann hat man Landingpages, da greifen halt eher so Copywriting-Themen, da ist jetzt das Keyword vielleicht zweitrangig oder auch sogar irrelevant in manchen Fällen. Und dann braucht man auf jeden Fall dafür auch Copywriting. Deswegen denke ich das natürlich auch alles noch mit und bin da auch drin fortgebildet. Aber ist natürlich trotzdem auch eine Disziplin, wo es sich lohnt. Ja, gerade wenn man Online-Marketing hat, dann braucht man Copywriting für alles. Also lohnt sich auch da vielleicht mal die eine oder andere Fortbildung zu machen. Und das greift im Endeffekt alles ineinander. Also Blog, SEO, Newsletter-Marketing, auch gute Angebote zu haben, ne? Also du kannst natürlich tolles Copywriting haben, aber wenn das Angebot deine Zielgruppe nicht abholt, und so greift es alles ineinander und ist alles irgendwo ein Bestandteil auch von SEO ein Stück weit.
Kann ich absolut nur bestätigen. Also ich habe mehrere Kurse schon zum Copywriting gemacht und jedes Mal, wenn ich Copywriting gemacht habe, das implementiert habe, ist mein Business immer wieder durch die Decke gegangen. Also es ist tatsächlich ein riesengroßer Faktor, wie spreche ich meine Kundinnen an und wie hole ich sie optimal ab, sodass sie auch verstehen, wovon ich überhaupt rede. Ja. Das ist einfach ein riesengroßer Faktor und deswegen würde ich mal sagen, Maike, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, also SEO habe ich keine Ahnung, Copywriting habe ich keine Ahnung, was geht da, was kann ich da noch alles machen? Wie können die Leute am besten dich erreichen? Ohne Social Media.
Über meine Website www.satzgestalt.com und ja, so ein erster Startpunkt, um mit SEO anzufangen, ist meine SEO-Checkliste. Für 0 Euro, da kann man sich zum Newsletter eintragen und dann bekommt man die Checkliste zugesendet. Ich habe sie heute tatsächlich auch aktualisiert und noch KI-Themen hinzugefügt. Genau, von daher ist sie auch immer aktuell. Und das ist so ein super einfacher Start, um mit SEO mal anzufangen. Ja, es gibt ja über 200 Faktoren und davon noch zig Untervarianten. Und da habe ich so die wichtigsten Sachen zusammengefasst, die jetzt mit einer kleinen Hürde oder mit gar keiner Hürde umsetzbar sind für jedermann, sage ich mal.
Sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes. Kannst du dir direkt angucken, direkt mal downloaden und loslegen mit den ersten Schritten. Ich danke dir sehr, sehr doll für all deine Tipps, für all deine Ideen und Gedanken rund um die Suchmaschinenoptimierung. Auch nochmal die Inspiration, vielleicht ein bisschen weniger Social Media privat, wenn dann doch, um selbst in die Sichtbarkeit zu kommen, um selbst dann auch die Meinungen zu haben, auszutauschen und wirklich wunderbare Menschen kennenzulernen. Und danke dir für dieses schöne Interview. Und Danke. Ich würde dir gerne zum Schluss nochmal das letzte Wort geben. Was möchtest du jemandem mitgeben, der oder die jetzt hier ist und sagt, Suchmaschine, ja, vielleicht sollte ich mal anfangen, habe ich aber eigentlich keine Zeit für oder keine Lust drauf. Was würdest du denen am Ende noch sagen wollen?
Also was man ja eh immer hat, ist die Startseite. Also wenn man eine Website hat, hat man eine Startseite, und die zu optimieren auf Conversions oder gegebenenfalls auch auf ein Keyword, wenn man zum Beispiel lokal gefunden werden möchte, ist ein super logischer erster Schritt, weil die Startseite auch am häufigsten aufgerufen wird von allen Seiten. Also die ist einfach sehr, sehr präsent. Die hast du eh, also du hast noch keine Website, aber ja, sonst die Startseite mal anzupacken und da eine gute Erstansprache, ein Call to Action überlegen, was man jetzt hier den Besuchern und Besucherinnen anbieten möchte. Damit würde ich anfangen.
Na, das ist doch ein super Ende, mit dem Start anzufangen. Also danke dir, Maike. Und
danke dir.
Wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche. Bis dahin, much money
love. Ciao.
Deine Dr. Julie.